Vier Tage lang hat Papst Franziskus die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt über den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche diskutieren lassen. Am Ende hat er gestern in einer Abschlussrede die Ergebnisse der ersten Missbrauchskonferenz zusammengefasst. Danach waren die meisten Missbrauchsopfer entsetzt bis ernüchtert. Der Papst, kritisieren sie, habe nicht geliefert. Wir ziehen Bilanz mit Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Was genau haben Franziskus Kritiker denn vermisst? Frau Florin.
Zu den Hauptkritikern gehören ja die Betroffenen und die haben ja schon während der Konferenz vermisst, dass sie überhaupt in den Saal vorgelassen werden. Es gab Statements von Betroffenen, aber es gab sozusagen keine direkte Auseinandersetzung damit, dass sie im Grunde wie Bittsteller behandelt werden. Und dann haben viele Betroffeneninitiativen, die meisten, zwei ganz konkrete Forderungen, nämlich dass Verantwortliche benannt werden, dass Wege der Verantwortung nochmal nachgezeichnet werden und dass natürlich auch die Rolle von hohen Klerikern, von Bischöfen und Kardinälen da zur Sprache kommt. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist der Entschädigungen. Auch darüber ist nicht gesprochen worden. Und dann eine dritte Forderung war noch die nach dem Null-Toleranz-Kurs. Das kann man ja aus dem, was da gestern der Papst gesagt hat, auch nicht so richtig herauslesen. Also er hat natürlich gesagt, oder was heißt natürlich, in der katholischen Kirche ist ja auch nicht mal das selbstverständlich, dass nicht mehr vertuscht werden soll und dass man sich auch der weltlichen Justiz unterzieht. Aber dieser Null-Toleranz-Kurs würde ja bedeuten, wer als Priester ein Kind missbraucht hat oder einen Schutzbefohlenen missbraucht hat, kann nicht mehr Priester sein.
Nun hat der Vatikan aber für die kommenden Tage konkrete Schritte angekündigt. Was ist da denn zu erwarten?
Ja, ich hatte gerade noch mal in die Agenturen geguckt, ob da vielleicht heute Mittag schon was vorliegt. Das ist aber noch nicht so. Der wichtigste Punkt, der erste Punkt des Maßnahmenkataloges, den Franziskus ja selbst vorgelegt hat am ersten Tag schon, der lautet: Erarbeiten eines praktischen Vademecum, in dem Schritte spezifiziert werden, die von kirchlichen Autoritäten in sämtlichen Schlüsselmomenten des Missbrauchs zu unternehmen sind. Also das ist eigentlich in die Zukunft gerichtet und heißt, was sollen wir tun, ja, damit es also sozusagen eine Vorschrift gibt, wenn jemand beschuldigt wird, was soll dann passieren? Aber es geht überhaupt nicht, und das weltweit, was ja auch bisher nicht gegeben ist, sondern die Bischöfe gehen ja sehr unterschiedlich damit um. Aber das heißt eben gerade nicht, dass das passiert, was die Betroffenen fordern und was ja auch wir Medien fordern und viele Katholikinnen und Katholiken auch, dass einfach über das gesprochen wird, was passiert ist, dass so etwas wie Aufklärung passiert ist. Ganz klar gesagt wird, wer hat was getan, wer hat geschwiegen, wer hätte etwas tun können und hat es unterlassen. Das scheint kein Thema zu sein. In keinem der 21 Punkte ist das wichtig.
Wie zieht denn der Klerus Bilanz?
Ja, Kardinal Marx hat diese, wie es dann in den Agenturen so schön heißt, hat diesen Gipfel gegen Kritik verteidigt. Er hat gesagt, es sei ja nur immerhin ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Punkt, hinter den man nicht mehr zurückkomme. Bischof Stefan Ackermann, der in der Deutschen Bischofskonferenz für das Thema zuständig ist, war gestern bei Anne Will und man merkte ihm ja schon an, er war etwas enttäuscht, wollte aber jetzt auch nicht so richtig draufhalten. Also die Mechanismen sind eigentlich die alten. Man ist jetzt wieder dem Papst gehorsam und traut sich nicht zu sagen, als Klerusmitglied, was da schiefgelaufen sind. Und viele Kleriker, die ja schon diese Konferenz als Zumutung empfunden haben, sind schlicht froh, dass es vorbei ist.
Hat der Papst nicht genug Macht, sich durchzusetzen? Oder ist er vielleicht dann doch weniger Reformer, als viele denken oder hoffen?
Ja, also dieses hat nicht die Macht, sich durchzusetzen. Er könnte ja Dinge einfach tun. Er könnte ja sagen, wir legen die Akten offen oder wir lüften das päpstliche Geheimnis. Aber die Rede, die er gestern gehalten hat, die war ja doch insofern interessant, als sich das erste Drittel nur mit den anderen beschäftigte. Missbrauch gibt's anderswo, Machtmissbrauch gibt's auch anderswo. Und dann hat er die Selbstverständlichkeiten genannt. Also ich glaube, das ist der Kurs, den er jetzt fährt. Es wirkt die Hand des Bösen, es wirkt der Teufel, aber mit dem Innersten der Kirche hat das nichts zu tun. Und das steht im Grunde in der Kontinuität seiner Vorgänger Benedikt XVI. Und Johannes Paul II. Also die Kirche an sich ist sauber, wir müssen nur das Böse daraus operieren, dann ist alles wieder gut.
Die deutsche Kirche sieht sich als gerne als Vorreiter in der Aufarbeitung und Prävention zu Recht.
Also in der Prävention ist die Kirche in Deutschland sicherlich weiter als anderswo. Das kann man schon sagen, trotz der Mängel, die es auch da gibt, die da in der Studie vergangenes Jahr offengelegt worden sind. Aber Aufarbeitung hat ja noch gar nicht so richtig begonnen, sondern man hat jetzt einfach nur in dieser Studie das Ausmaß erfasst, aber hat auch nicht erklärt, wer nun sich wann wo schuldig gemacht hat. Das ist ja genau durch die Art, wie die Studie angelegt war, ganz strukturiert sozusagen vermieden worden, mit Absicht vermieden worden. Aufklärung ist das nicht.
Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Wir haben Bilanz gezogen des Missbrauchskongresses im Vatikan, der gestern zu Ende gegangen ist. 12:41 Uhr wird das.